Seitenwechsel, die andere Seite des Sports. Der Podcast mit Michael Bartle und Niklas Schenk.
Ja, servus zusammen. In der letzten Ausgabe, da haben wir darüber berichtet, ob AfD-Mitglieder auch Mitglieder in Fußballvereinen sein können oder dürfen. Und der Frankfurter Präsident Peter Fischer, der hat gemeint, dass eine Mitgliedschaft in beiden, also bei der AfD und bei seiner Eintracht, für ihn unvereinbar sei.
Ja, da hatten wir eine klare Message in dem Podcast, nämlich Rassisten haben da nichts zu suchen. War eine sehr kontroverse Ausgabe, wir mussten auch ein bisschen was einstecken, aber immerhin wurde diskutiert. Viele haben ja gesagt, dass man nicht per se alle AfD-Wähler als Rassisten bezeichnen kann.
Und andere haben gemeint, bei der Eintracht oder bei solchen Vereinen, die sich klar dagegen aussprechen, da sei eine Gesinnungspolizei am Werk.
Ja, und wir haben uns jetzt gedacht, wir bleiben in dieser nächsten neuen Ausgabe bei diesem Thema mal am Ball, wie man im Fußballer-Jargon sagen würde. Also wir bleiben beim Thema Rechtsextremismus im Sport und widmen uns heute intensiv dem Skandalspiel von Prag. Wir erinnern uns zurück, 1. September 2017, damals WM-Qualifikation Tschechien gegen Deutschland in Prag. Und im Stadion, da waren neben allen anderen Fans auch so circa 200, 250 Typen, bei denen die Fronten ziemlich glasklar sind.
Wir wollen das nicht wiederholen. 250 Idioten haben gebrüllt, faschistoid gebrüllt, haben rassistisch Nationalspieler beleidigt und haben eine Schweigeminute unterbrochen. Der Aufschrei damals nach dem Spiel, der war riesig, nicht nur beim DFB.
Wir sind auch nicht deren Nationalmannschaft und das sind auch nicht unsere Fans.
Wir alle müssen uns ganz klar distanzieren. Wir werden einmal, denke ich, eine ganze Reihe von Strafverfahren hier sehen.
Ja, wir haben gehört, den Bundestrainer zuerst, Joachim Löw, der gesagt hat, das sind nicht unsere Fans, wir sind auch nicht deren Nationalmannschaft, sich sehr klar distanziert hat, damals auch auf dieser PK sehr wütend war. Danach haben wir noch den DFB-Präsidenten Reinhard Grindel gehört, der also sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, wir werden eine Reihe von Strafverfahren sehen, sich sehr sicher war. Ja, und was wir davor gehört haben, diese Atmo aus dem Stadion, damit ist klar, in dieser neuen Seitenwechselausgabe, da geht's jetzt mal nicht darum, da muss man eigentlich nicht diskutieren, was haben die Leute für eine Gesinnung, sondern es ist vollkommen klar, auf welcher Seite diese Fans, wenn man sie überhaupt so nennen will, im Stadion stehen.
Es geht um fucking menschenverachtende Neonazi-Hools. Ich wollte das immer schon mal so deutlich sagen, die seit Jahren, wirklich seit Jahren, das werden wir später noch hören, zu den Auswärtsspielen der deutschen Nationalmannschaft fahren.
Genau, und damit nochmal in aller Ausführlichkeit oder ganz offiziell herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Seitenwechsel, dem sportpolitischen Podcast des BR mit Niklas Schenk und Michi Bartle.
Und heute sind die Rollen ein klein wenig anders verteilt, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Den Niklas habe ich nämlich eine ganze Weile lang nicht mehr gesehen. Gemeinsam mit unserem Kollegen Sami Kamis war er Wochen, wenn nicht Monate lang auf einer Recherche für das WDR-Investigativ-Magazin Sport Insight unterwegs. Und Sami Kamis, mit dem du recherchiert hast, Niklas, der ist heute bei uns zu Gast. Hallo Sami.
Hi, grüß euch.
Was genau hat euch denn an Prag oder nach Prag aufhorchen lassen? Löw und Grindel haben ja sofort und für mich zumindest auch zunächst sehr glaubwürdig reagiert. Wo habt ihr als Reporter gedacht, da müssen wir weiter recherchieren, das können wir so nicht hinnehmen?
Also ich war damals noch Volontär, als die Recherche anfing, also September, da war ich gerade beim WDR für einen Monat. Und wir haben dieses Spiel gesehen und relativ schnell nach dem Spiel konnte man im Netz schon Infos finden über die Leute, die zum Teil im Stadion waren. Auf Antifa-Blogs, auf der Seite der Polizei Dresden, die hat gesagt, wir konnten 13 Leute identifizieren. Wir konnten Leute von denen bei Facebook finden, wo man einfach gesehen hat, okay, die waren im Stadion, die haben es auch bei Instagram oder so zugegeben. Also es war sehr schnell klar.
Wie haben die das bei Instagram zugegeben?
Die haben zum Beispiel geschrieben, sie sagen zu uns, wir sind die Schande von Prag in Anführungszeichen und haben sich damit gebrüstet, zum Teil auch die Pressefotos, die damals rumgingen, auf ihren eigenen Accounts quasi gespiegelt.
Also sie haben das zugegeben?
Sie haben das zugegeben und sie waren auch richtig stolz drauf. Also sie haben dieses die Schande von Prag umgemünzt und waren eben stolz drauf, da gewesen zu sein im
genau,
Stadion. Und,
ja, wir konnten einfach dann auch schnell herausfinden, dass irgendeiner von denen zum Beispiel ein Tattoo-Studio hat in der Nähe von Dresden, in Pirna, glaube ich, und haben uns dann einfach gefragt, wenn das jetzt so einfach ist, die ersten Leute schon zu erkennen oder zu wissen, dass die im Stadion waren, was wird jetzt aus diesen Ermittlungen? Weil, wie du schon richtig gesagt hast, es ist eine lange Historie rechter Vorfälle bei Länderspielen und wir wollten einfach wissen, passiert jetzt diesmal was? Also werden die Ermittlungen erfolgreich sein? Kann man Leuten von denen Straftaten nachweisen?
Was sagen denn Leute dazu, die dieses Verhalten von den sogenannten Auswärtsfans seit langer Zeit beobachten?
Wir haben mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Es gibt eine Person, Robert Klaus, der ist Experte in Sachen Sport und Rechtsextremismus. Der hat ein Buch geschrieben über Hooligans. Und den haben wir gefragt, wer denn überhaupt da im Stadion war in Prag.
Naja, wir reden bei der Gruppe in Prag von größtenteils rechten Hooligans. Das heißt, wir reden über eine Gruppe von Männern größtenteils, die gewaltaffin sind, die aus dem Fußball kommen, die meistens zwischen 20 und 50 Jahren alt sind, die ihre Gewalterfahrung im Fußball gemacht haben, die bundesweit vernetzt sind und sich jenseits von Clubrivalitäten auf Ebene der Nationalmannschaft nationalistisch, gewaltaffin und fußballinteressiert treffen.
Auch da eigentlich das, was wir gerade auch schon gesagt haben, man weiß relativ viel über die Gruppe. Dementsprechend umso mehr möchte man natürlich wissen, ob dann auch die Justiz oder andere, also Behörden, quasi erfolgreich gegen die ermitteln können.
Nun ist es ja nicht so leicht, von Behörden Auskunft zu bekommen. Wen habt ihr als erstes angerufen? Welche Staatsanwaltschaften?
Also es gibt in Deutschland eine Besonderheit, und zwar in Düsseldorf gibt es eine Generalstaatsanwaltschaft, die genau für solche Fälle wie in Prag zuständig ist. Wenn deutsche Fußballfans im Ausland irgendwo randalieren, dann können die ermitteln. Ist eigentlich nicht so. Normalerweise sind nur die örtlichen zuständig. Aber in Deutschland, weil es eben so eine lange Geschichte gibt mit rechtsradikalen Fans, hat man dieses Sonderdezernat eingeführt. Und in der Geschichte dieses Dezernats, das ist jetzt 20 Jahre alt, gab es meines Wissens bislang kein Interview, das ein Staatsanwalt aus dieser Behörde mal gegeben hat.
Bis ihr dann kamt und genervt habt.
Niklas hatte eine Standleitung zu dem Staatsanwalt und hat da permanent nachgerufen und nachgelegt und irgendwann hat er ihn weich geklopft.
Genau,
und
ich war auch schon im September dann, also relativ kurz nach dem Spiel, ich glaube ein, zwei Wochen danach, war ich auch zum Hintergrundgespräch da in Düsseldorf und habe mich da von den Kollegen, also ich bin ja kein Jurist und das hat man auch sehr gemerkt, die haben auch die Chance dankbar angenommen, mich da zu belehren über alle möglichen Zuständigkeiten und was ich alles falsch machen würde. Aber der Kontakt war da, ich war zum Hintergrundgespräch da und dann lief das eigentlich so ab, dass wir ja alle 4 bis 6 Wochen immer mal nachgefragt haben, wie ist der aktuelle Stand, habt ihr Leute ermitteln können, gibt es irgendwie neue Zusammenarbeit mit Behörden und das ging dann wirklich über fast ein halbes Jahr lang so.
Und Anfang Februar kam dann mal eine konkretere Ansage.
Die Ermittlungen waren bezüglich dieses Videomaterials eben im Endergebnis bedauerlicherweise nicht erfolgreich, weil sie entweder die konkreten Personen nicht ermitteln konnten, beziehungsweise soweit also eine Identifizierung erfolgt ist, ein konkreter Straftatnachweis nicht möglich war.
Ein konkreter Straftatnachweis war nicht möglich. Das war der leitende Staatsanwalt in Düsseldorf, Dr. Patrick Rieck.
Seitenwechsel. Der Zwischenstand. Der Aufschrei nach dem Skandalspiel in Prag war groß. Über die 250 Störer hat man nach dem Spiel schnell einiges im Internet herausfinden können. Trotzdem waren die Ermittlungen nicht erfolgreich. Das teilt die zuständige Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft ein halbes Jahr nach dem Spiel mit. Ein Straftatnachweis bei konkreten Personen sei nicht möglich gewesen.
Warum waren Nachweise nicht führbar? Habt ihr eine Erklärung dafür?
Das ist natürlich die 100.000-Euro-Frage, die du uns jetzt hier stellst, die man nicht in einem Satz, glaube ich, beantworten kann. Gibt es eine Erklärung, Sami, wo du jetzt nach der ganzen Geschichte sagen würdest, das ist der Hauptgrund, warum es nicht geklappt hat?
Also ich glaube, man muss mal anfangen zu sagen, was die eigentlich gemacht haben. Die hatten 9 Gigabyte höchstauflösendes Videomaterial vom DFB bekommen und das haben sie durchgeguckt. Und zwar das Videomaterial nicht vom Spiel, sondern von den Fans auf der Bühne. Und da war das Problem anscheinend, dass man diesen Hooligans keine einzelne Straftat nachweisen konnte. Also die konnten zum Beispiel an den Lippen nicht erkennen, da jemand irgendwie den deutschen Gruß gemacht, Sieg Heil gerufen, was auch immer. Das konnte man im Einzelfall nicht nachweisen. Der Rieck erklärt es folgendermaßen. Er sagt, diese Hools, das sind keine Dorfdeppen mehr, die sich bei allem ertappen lassen. Er sagt,
also das Problem in heutigen Fußballspielen ist, dass die dortigen Störer teilweise sehr professionell vorgehen. Das muss man einfach so festhalten. Bevor Straftaten begangen werden, kommt es sehr häufig zu einer Vermummung.
Ach Gottchen, vermummt war die auch noch, will uns jetzt Staatsanwalt Rieck sagen. Auch die G20-Protestierer waren ja, soweit ich das in Erinnerung habe, größtenteils vermummt und viele von ihnen hat man dann dennoch überführen können. Ihr habt dann doch nach eurer ersten Recherche in den sozialen Netzwerken viele andere Dinge über diese vermummten, nicht erkennbaren Typen rausgefunden, über diese Hools von Prag. Was war das denn konkret?
Die Sache ist, dass dieses Klientel, relativ bekannt ist, die auch andere Straftaten begangen haben in der Vergangenheit. Ich bin relativ oft und viel in Sachsen unterwegs. Das heißt, zumindest von den Dresdner Hools wusste man, welche Straftaten sie noch begangen haben. Zum Beispiel gab es einen Überfall auf einen linken Stadtteil in Leipzig, Leipzig-Konnewitz. 200 Hooligans sind damals durch eine Straße marodiert, haben Scheiben eingedroschen, die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Und da sind mal die Namen geleakt worden von den Leuten, die damals vor Ort waren und mit Äxten irgendwie auf die Hausfassaden eingeschlagen haben und so weiter.
Und diese Typen waren dann auch sozusagen wiedererkennbar in diesen 9 Gigabyte, die der DFB der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt hat.
Zum Beispiel, ja. Die waren da wiedererkennbar. In Prag konnte man jetzt nicht sagen, okay, das war jetzt genau der und hat in dem Moment irgendwie einen Arm gehoben oder was auch immer zum Hitlergruß. Aber diese Personen waren schon relativ klar bekannt. Und deswegen, glaube ich, war auch der Staatsanwalt total erpicht drauf, die mal ranzukriegen. Und hat relativ viele Hoffnungen auch auf die Kollegen in Tschechien gesetzt, weil die auch vor Ort ermittelt haben. Ja? Also die Düsseldorfer haben eher zugearbeitet. Das war so deren Rolle. Und alle haben gesagt, hey, vielleicht kriegen sie die in Tschechien hin.
Eine Sache nur nochmal zum O-Ton vorhin mit dem Vermummt, den wir gespielt haben vom Rieck. Das ist so ein bisschen so der Widerspruch, der immer wieder auch aufgetreten ist, weil wenn man sich die Fotos anguckt aus Tschechien, aus dem Stadion, die man auch findet, sind da ja nicht viele vermummt bei dem Spiel. Und dann fragt man sich schon immer die ganze Zeit, hä, er sagt uns jetzt, die gehen so professionell vor, die sind vermummt und deswegen kann man die nicht erkennen, was ja Sinn machen würde, wenn jetzt einer vermummt ist und sie Kai ruft, dann kann man es vielleicht wirklich nicht rausfinden. Nur es war immer die ganze Zeit so ein bisschen, wir konnten es ihnen natürlich nicht in letzter Instanz nachweisen, dass, also wir haben jetzt niemanden auf einem Videomaterial gefunden, der sie Kai gerufen hat und die Staatsanwaltschaft hat es nicht gefunden, aber wenn man sich dieses ganze Videomaterial auf YouTube oder die Fotos anguckt, dann scheint das zumindest bei dem Spiel in Prag nicht der Fall gewesen zu sein, dass diese 250 Leute komplett vermummt waren und dann ist es natürlich so ein bisschen, ja, dann kommt man schon so als Reporter, man hat halt seine Zweifel dann an den Aussagen zumindest.
Ihr habt ja weitergemacht und ihr habt immer wieder die Staatsanwaltschaft genervt und einvernommen. Was ist denn dann letztendlich dabei rausgekommen bei den Ermittlungen?
Ja, also Anfang Februar kam dann die Meldung für uns raus, okay, die Ermittlungen sind in Deutschland zumindest vorübergehend eingestellt. Das ist ja immer so, das ist ja wie bei einem Mordfall. Also da sind Ermittlungen ja auch eingestellt. Wenn ein neuer Beweis kommt, dann werden die wieder aufgenommen. Aber offiziell sind die Ermittlungen jetzt in Deutschland momentan eingestellt und quasi zu den Akten gelegt, weil halt niemand festgestellt werden konnte. Wenn jetzt wieder erwarten, neues Videomaterial auftaucht, dann werden sie wieder aufgenommen, wie es halt immer so in der Justiz ist. Also wir hatten diese Ausgangslage Anfang Februar, Mitte Februar, dass wir wussten, in Deutschland ist es jetzt sozusagen erstmal vorbei und dann war natürlich die Frage, was ist in Tschechien los? Weil ja auch uns die ganze Zeit die Interviewpartner gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht sagen, der Fall ist eingestellt, weil wir legen ja unsere Hoffnung auf Tschechien. Und da war dann ein Tag vor der Ausstrahlung, das war so ein bisschen Reporterglück, dass uns die Mitteilung erreicht hat, dass auch in Tschechien das Verfahren erstmal eingestellt ist.
Also was ich jetzt verstanden habe über das Videomaterial, das der DFB und möglicherweise Tschechien der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt hat, konnte man letztendlich, obwohl manche vermummt waren, trotzdem Gesichter zu Namen zuordnen, konnte aber nicht sagen, dass diese Namen dafür zuständig waren, die Schweigeminute zu unterbrechen oder Randale zu machen oder neofaschistische Parolen zu schmettern. Aber das ist doch nicht das einzige Tool im Werkzeugkoffer einer Staatsanwaltschaft. Da gibt es noch mehr. Also man kann die Leute doch abhören, man kann sie beschatten, was auch immer. Ist denn da nichts passiert oder entzieht sich das eurer Kenntnis?
Also da ist tatsächlich nichts passiert und das wäre auch ein bisschen weitgehend. Also wenn man über Datenschutz spricht, dann kann man auch sagen, das ist ja quasi ein Generalverdacht, den man da aufmacht. Ihr wart da dabei und wir wissen, bla bla bla, dass man die dann überwacht oder so, wenn jemand sie geheim ruft. Das passiert in Deutschland zum Glück nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, jemanden mal zu verhören, wenn es einen begründeten Anfangsverdacht gibt. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel Gefährderansprachen zu machen. Diesen Leuten auf polizeiliche Weise klarzumachen, so ihr seid auf dem Schirm. Ja? Auch jetzt im Vorfeld von anderen Auswärtsspielen oder von normalen Spielen, mit denen sprechen. Wir haben nachgefragt bei den, zumindest in Dresden habe ich es gemacht, bei den örtlichen Staatsanwaltschaften, von den Dresdnern wurde niemand befragt. Besuch zu Hause, wie auch immer. Das sind so Sachen, von denen würde ich mich jetzt vielleicht einschüchtern lassen, wenn ein Polizist zu mir kommt und sagt, hey, wenn wieder was beim Auswärtsspiel passiert, wo du dabei bist, bist du der Erste, den wir festnehmen. Ja? Ein Nazi lässt sich da vielleicht nicht so krass davon einschüchtern, aber es wären zumindest im Werkzeugkasten, wie du vorher meintest, der polizeilichen Möglichkeiten, existiert dieses Instrument. So, das wurde nach Prag aber auch nicht gemacht.
Also ich hatte zum Beispiel auch mit einem telefoniert, der dieses Tattoo-Studio hat, und habe ihn auch am Telefon gefragt, warst du in Prag? Hat er auch gesagt, ja, ich war in Prag, kann ich auch zugeben. Wenn man den also mal einlädt zur Polizei und ihn fragt, also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass man aus dem noch Sachen rauskriegen könnte, wenn man ihm sagt, wir wissen, dass du im Stadion warst, komm mal bei uns vorbei und wir reden mal über das Spiel. Solche Sachen wurden auch überhaupt nicht getan. Also das ist so die eine Seite, dass man sich denkt, ja, die Justiz hat sie alles getan, weiß man nicht so genau, kann man zumindest in Frage stellen. Schwieriger wirkt es für mich eigentlich noch, dass vom DFB gar nichts mehr kam in der ganzen Zeit nach dem Spiel, weil, wie du schon gesagt hast, die Reaktion war, die erste war richtig, die war nach dem Spiel gut von den Spielern, von den Funktionären, und dann hat man das Thema.
Das sind nicht unsere Fans, sagt Juri
Löw. Wir sind nicht deren Nationalmannschaft.
Wir sind nicht deren Nationalmannschaft.
Die Spieler haben das auch deutlich gesagt. Und dann ist es aber danach, also kam nie wieder was.
Korrespondiert ja eigentlich die Äußerung von Grindel und von Löw mit der Imagekampagne, die der DFB seit Jahren schon fährt. Ne? Also kennen wir alle, wir sind Vielfalt, Massintegration. Der DFB muss doch unbedingt daran interessiert sein, diesen Image-Schaden von dem großen Mutterschiff der Nationalmannschaft abzuwenden. Was hat denn euch der DFB gesagt?
Nix. Nichts. Ja. Überhaupt nichts. Also wir haben mehrere E-Mails geschrieben an den DFB, eigentlich schon seit Januar erstmal allgemein gehalten und dann auch nochmal mit einem sehr detaillierten Fragenkatalog. Eben auch, weil ich wissen wollte, was ist denn das schärfste Schwert, das der DFB aktuell hat, wenn es zu solchen Äußerungen kommt. Ich erinnere mich daran zum Beispiel, dass Kevin Prince Boateng, als er noch in Italien gespielt hat und rassistisch beschimpft wurde, den Ball weggeschossen hat und vom Spielfeld gerannt ist, und die komplette Mannschaft ist solidarisch mitgegangen. So, wenn die Spieler des DFB, ja, der DFB hat auch eine Verantwortung für seine Spieler, wenn Mesut Özil, wer auch immer beschimpft wird, dann kann man auch sagen, Jungs, das ist nicht unsere Mannschaft und das ist in dem Moment auch nicht mehr unser Sport. Wir ziehen ab mit den Tschechen zusammen. Ist nicht passiert. Egal, das waren so Sachen, die ich halt mal gerne nachgefragt hätte beim DFB. Und da kam erst nichts und dann kam eine kurze Antwort. Wir haben diese E-Mail, glaube ich, Anfang März geschrieben, Niklas, oder?
Ja, ja, kurz vor der, zwei, drei Wochen vor der Ausstrahlung.
Und genau, Anfang März. Und dann kam als Antwort zurück folgendes Problem. Der Mitarbeiter, der dafür zuständig ist, ich musste mich da echt zusammenreißen. Ich wollte gerade sagen, der Mitarbeiter, der für Rassismus bei uns zuständig ist, der Mitarbeiter, der bei uns zuständig ist für diesen Themenbereich, haben sie geschrieben, ist die nächsten 4 Wochen nicht da. Aber sie würden dann nach Ostern mal überlegen, ob sie unsere Anfrage diesen Mitarbeiter vorlegen zur
Beantwortung. Ja, und sie würden uns bitten, quasi die Anfrage nach Ostern nochmal vorzulegen selbst. Ich habe jetzt auch für diesen Podcast nochmal angefragt und hatte gesagt, ja, aufbauend auf unserem Sport-Insight-Film, vielleicht hätten sie ja Lust, in dem Podcast mal was zu sagen. Da hieß es dann, alle sind eingebunden durch die Länderspiele Spanien und Brasilien, die ja jetzt schon, also 2-3 Tage vor diesem Podcast schon vorbei sind. Da habe ich gesagt, ja, wenn sie so eingebunden sind, dann können sie uns vielleicht eine schriftliche Auskunft geben. Da kam nichts mehr drauf zurück. Also wir haben es eigentlich echt oft probiert. Und das spricht ja schon noch eine deutliche Sprache, weil, also ich verstehe das auch einfach nicht, warum der DFB sich dazu nicht äußert, weil er hätte doch die Möglichkeit, bei uns einfach mal zu zeigen, ja, wie steht man dazu, was unternimmt man, man könnte sich rechtfertigen, dafür könnte, ja, also könnte einfach mal die Chance wahrnehmen, überhaupt mal darüber zu diskutieren, und dem geht man komplett aus dem Weg, und das finde ich irgendwie nicht nachvollziehbar.
Schwierig zu erklären, auch für mich schwierig nachzuvollziehen, weil, Sami, du hast gesagt, ein Mitarbeiter ist alleine verantwortlich in diesem Multi-Million-Dollar-Unternehmen für oder gegen Rassismus Auskunft zu geben.
Also so, da muss ich kurz, so klang's zumindest. Und wenn man 4 Wochen das nicht schafft, du hast vorher die ganzen Kampagnen vorgelesen, dieser No to Racism und so weiter und so fort. Wenn man es dann nicht schafft, innerhalb von 4 Wochen bei so einem wichtigen Thema mal zu sagen, hey, wir haben es auf dem Schirm und wir arbeiten das noch auf, wir diskutieren es doch nach, wir bereiten uns auf Russland vor, eben mit diesem Fokus, das wird mir schon mal reichen, um zumindest zu sehen, okay, der DFB, das ist nicht nur irgendwie Greenwashing, was die machen, und PR-Strategie, also zu sagen, es ist nicht nur cool, quasi gegen Rassismus zu sein, sondern auch wirklich was zu machen. Ich finde das eine Sauerei, dass sie es einfach nicht auf die Kette bekommen, zumindest mal bei uns anzurufen und sagen, hey, uns ist das Thema wichtig, wir würden gerne mit ihnen sprechen, gerade klappt es halt nicht.
Seitenwechsel. Der Zwischenstand. Auch in Tschechien sind die Ermittlungen aktuell beendet. Was genau die Justiz alles unternommen hat, um Straftaten nachzuweisen, bleibt unklar. Verhöre gab es jedenfalls nicht. Und der DFB? Der scheint kein Interesse daran zu haben, über Prag zu diskutieren oder den Imageschaden zu beheben. Auf erste Anfragen reagierte der Verband gar nicht und bat darum, sich doch bitte nochmal 4 Wochen später zu melden, da erst dann der zuständige Mitarbeiter wieder verfügbar sei.
Dann lasst uns doch mal über ein mögliches schlechtes Gewissen des DFBs reden. Sie haben dieses Problem das habt ihr auch gut dokumentieren können, ja seit Jahrzehnten an der Backe, dass ein ziemlich lauter Teil ihrer Fans Neonazis sind und das auch kundtun bei Auswärtsspielen. Und sie haben dieses Problem nie gelöst. Ist es so?
Ich glaube persönlich, dass das Hauptproblem für den DFB ist, dass er dieses Problem sehr lange ignoriert hat. Also 20, 25 Jahre, also es gab schon in den 80ern, 90ern war es glaube ich noch schlimmer, viel schlimmer als heute. Und eigentlich hat man erst im Vorfeld der Heim-WM 2006, also nachdem klar war, das geht nach Deutschland, Anfang der 2000er, Ende der 90er gesagt, wir müssen jetzt da mehr machen. Hat dann auch tatsächlich was gemacht in seiner Präventionsarbeit, indem er Vereine geschult wurden oder es gibt auch glaube ich so, wie nennt man die, unabhängige Beobachter oder so, die dann auch in den Stadien sind und das beobachten, diese Spiele. Also man hat schon was unternommen, zumindest viel mehr als vorher, aber ich glaube, man wird dieses Problem, was man 20, 25 Jahre ignoriert hat oder kaum auf der Pfanne hatte, wird man jetzt nicht mehr so richtig los. Und da kann ich mir schon vorstellen, da mutmaßen wir natürlich nur, ob der DFB ein schlechtes Gewissen hat. Ich könnte es mir zumindest vorstellen, weil nun mal dieses Problem gerade bei Auswärtsspielen in Osteuropa tatsächlich schon seit 40 Jahren eigentlich akut ist.
Also wir haben für diesen Film so einen Rechercheauftrag ans Archiv gegeben. Schlagwort Deutschland, Nationalmannschaft, Schlagwort Auswärtsspiel, Schlagwort Neonazis und haben irgendwie 2,5 DIN A4 Seiten beschrieben mit den jeweiligen Stadien, Datum, wann es denn zu rassistischen Ausschreitungen in den letzten 20 Jahren kam. Und das ist Wahnsinn. Also das ist, du hast es vorhin schon aufgezählt, Slowakei, Slowenien, Prag, Italien, 1990 schon, 96, es ändert sich nicht.
Selbst wenn man in den 80ern möglicherweise noch nicht ein ausreichend geschultes Bewusstsein dafür gehabt haben könnte, spätestens in den 90ern mit Hoyerswerda, mit Mölln und dann mit dem wirklich krassen Datum 1998 hätte doch dieses Bewusstsein da sein müssen. Es war ja auch da. Wir haben ja O-Töne von 1998.
Irgendwo packt einen auch die Wut, dass man das nicht in den Griff bekommt. Und es ist sicherlich schwer für die Polizei, für alle Beteiligten. Aber es ist schon Wahnsinn. Vielleicht sollte man da wirklich auch wesentlich härter durchgreifen.
Eine Schande. Eine wirkliche Schande für unser Land.
Der erste O-Ton war von Andi Köpke, damals der Nationaltorhüter 1998 bei der WM, der auch gesagt hat, ja, es packt einen die Wut, dass man es nicht in den Griff bekommt. Also eigentlich genau das, was wir jetzt 20 Jahre später sagen.
Da gab es einen speziellen Vorfall, den müssen wir, glaube ich, nochmal ganz kurz hochholen, aus der Vergessenheit hochholen.
Bis 1998 die WM in Frankreich, Spiel in Lens, da haben deutsche Hooligans einen Polizisten, Daniel Nivelle, lebensgefährlich verletzt, ins Koma geprügelt. Der Mann, der lange im Rollstuhl war, schwer das Reden wieder gelernt hat, ist ein gezeichneter Mann. Den haben deutsche Hooligans halb tot geprügelt. Und die Töne, die wir jetzt gehört haben von Andi Köpke, dem Nationaltorwart, und von Helmut Kohl, dem Bundeskanzler damals, die sprechen auch wieder von dieser ehrlichen Entrüstung. Also wenn Kohl sagt, das ist eine Schande. Und der meint es auch wirklich. Und wenn Köpke sagt, das muss man in den Griff bekommen, dann glaube ich ihm das auch. Aber wie gesagt, es ist 20 Jahre her und wir sind ein Jahr nach Prag. Es gab direkt nach Prag, eine Woche später, glaube ich, das erste Spiel in Stuttgart. Ich würde mir da wirklich wünschen, dass Zeichen gesetzt werden. Wenn Sie sagen, das sind nicht unsere Fans, dann sind es tatsächlich nicht unsere Fans. Dass der DFB viel in der Prävention macht, das ist wichtig und gut, dass der DFB ein Selbstverständnis hat von der Nationalmannschaft, die nicht nur quasi den Nazis zu gefallen hat. Das ist schon mal super. Aber dass diese Maschinerie, diese Vermarktungskette so weiterläuft, das nervt mich einfach.
Das nervt, glaube ich, auch den Fanforscher Robert Klaus, der auch, glaube ich, eine ganz klare Position hat, was der DFB denn noch so tun könnte. Und den hören wir jetzt.
Was der DFB natürlich tun kann und ich finde auch verstärkt in Angriff nehmen sollte, ist tatsächlich den positiven Teil seiner Fanszene stärker zu fördern und sich eine Strategie zu entwickeln, wie man eine Fanszene auch im Kreis der Nationalmannschaft aufbauen kann, die sich gegen Diskriminierung engagiert und gegen solche Dinge einschreitet, weil das immer noch das nachhaltigste Mittel ist.
Das ist mir immer noch nicht konkret genug, diese Fanarbeit. Könnt ihr da noch ein bisschen nachlegen?
Ja, es geht einfach darum, der DFB hat ja was unternommen, also vermeintlich hat den Fanclub Nationalmannschaft gegründet. Und hat damit gesagt, wir können über den Fanclub Nationalmannschaft bestimmen, wer ins Stadion kommt, gerade auch bei Auswärtsspielen, weil darüber werden alle Tickets vergeben. Wenn du also nach Prag willst, als ganz normaler Fan, sagst du, willst zu einem Auswärtsspiel fahren in Tschechien, musst du dir offiziell eine Karte darüber über den Fanclub Nationalmannschaft besorgen. Das heißt, diese 250 Idioten, über die wir reden, die standen gar nicht im deutschen Fanblock, sondern irgendwo in einem Block daneben, also der offiziell zu den tschechischen Fans gehörte. So, und wenn jetzt.
Also diese Maßnahme greift nur bedingt, weil sie einfach ausweichen und sich woanders die Karten herholen.
Wo man aber sagen muss, okay, ja, kann man da dem DFB den großen Vorwurf machen? Meiner Meinung nach nicht. In einem Stadion 50, 60, 70.000 Leute, Du kannst einfach, glaube ich, nicht verhindern, dass irgendwie ein, zwei immer noch irgendwie ins Stadion kommen. Finde ich persönlich. Meine eigene Erfahrung aus dem Stadion. So, und was er jetzt aber meint mit der Fanarbeit, das ist, dass der DFB sich also komplett auf seinen Fanclub Nationalmannschaft konzentriert und sagt, damit ist das für uns abgeschlossen, anstatt zum Beispiel zu versuchen, auch innerhalb dieser Fangruppe und auch bei den anderen Fans eine Fankultur zu schaffen, wie sie ja bei Fußball-Bundesliga-Vereinen ganz oft der Fall ist. Also, dass die Fans selbst so antirassistisch eingestellt sind, dass sie bei so einem Vorfall wie in Prag dann zum Beispiel auch sagen würden, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, haltet die Klappe, geht aus dem Block raus oder selbst auch was unternehmen würden, um diese Leute aus dem Stadion dann loszuwerden. Also diese Fankultur, die sich dann von selbst auch dagegen aufrichten würde, die gibt es beim DFB, bei der Nationalmannschaft gar nicht so. Und da versucht der DFB zumindest auch nicht so viel, um da noch mehr hinzubekommen.
Recht viel Zeit hat er nicht mehr in der DFB, weil die nächsten Auswärtsspiele kommen und sie sind wichtig, mehr als wichtig. Im Juni beginnt die WM in Russland und wer sich mit den russischen Hools nur so ein bisschen auskennt, der weiß, das wird ein heißes Pflaster werden und da wird der Ehrgeiz von Nazi-Hools, von deutschen Nazi-Hools ganz schön groß sein, da ein bisschen für einen Aufschlag zu sorgen.
Tatsächlich, also ich glaube, einige haben noch die Bilder von der EM 2016 in Frankreich im Kopf. Russische und englische Hools prügeln sich durch Marseille, durch den Hafen, durch die Innenstadt. Russland ist ein Megathema. Hooliganismus in Russland ist ein Riesending. Und deutsche Fans bereiten sich darauf vor, das kann man sagen. Ich glaube, einige haben ein bisschen Schiss.
Wie tun sie das?
Die machen Kampftraining. Beispiel, ja. Es gab schon in der Vergangenheit Vernetzungen zwischen deutschen und russischen Hools. Aber vor allem, glaube ich, bereiten sich wirklich mit Pumpen drauf vor. Ganz klassisch so im Kraftraum, weil sie einfach wissen, dass die russischen Hools, das sind keine Milchbubis, das sind richtige Kanten. So, ja. Und ich glaube, die haben da auch richtig Schiss davor.
Es gibt auch YouTube-Videos, wie deutsche und russische Hools zusammen beim Kampftraining sich filmen und sich sozusagen auf die Situation dann, die jetzt in ein paar Monaten in Russland ist, schon mal vorbereiten. Ja.
Das möchte ich jetzt ganz kurz hören, dieses YouTube-Video. Da hören wir jetzt mal ganz schnell rein.
Ja, Deutschland, die Szene ist sehr aktiv. Germanien hat auch eine aktive Szene für Hooliganismus.
Genau, also das sind jetzt zum Beispiel in dem Fall Fans der nordischen Wut aus Rostock gewesen, die sich also auch auf YouTube inszeniert haben, zusammen mit russischen Hools beim Kampftraining.
Die auch in Prag waren übrigens.
Spitzenname nordische Wut.
Weiß mir, wie der Wind weht, ja.
Ja, das ist so das große Ding so. Also das ist eigentlich das ganz große Problem jetzt von Prag. Ich meine, das ist alles bitter, worüber wir jetzt gesprochen haben. Und das wäre auch sowieso gut gewesen, wenn da mal was passiert wäre und die Ermittlungen nicht versandet wären. Aber das Problem ist natürlich die Signalwirkung, dieses Zeichen für die WM jetzt in Russland. Also dass jetzt die Hools jetzt vorher nicht bestraft werden und nicht mal ein Zeichen gesetzt wurde, dass sie sich gedacht haben, okay, wir können nicht machen, was wir wollen.
Da seid ihr einer Meinung mit eurem Fanforscher, mit Robert Klaus.
Ja, die Signalwirkung, dass es keine adäquate Strafverfolgung gab, ist offensichtlich eine schlechte, weil es natürlich nahelegt, dass solche Dinge wieder passieren können.
Die tschechische Polizei, haben wir vorhin bei euren Recherchen gehört, war eifrig, aber nicht besonders hilfreich. Also auch,
ja, wie eifrig sie war, können wir nicht beurteilen.
Können wir nicht beurteilen, aber es gab eine Zusammenarbeit. Wie hart wird denn die russische Polizei vorgehen?
Das ist, glaube ich, ein großes Ding, vor dem auch deutsche Fans durchaus Schiss haben. Also ich glaube, die haben Angst vor den russischen Hoolkanten, aber die haben, glaube ich, auch wirklich Schiss, wenn du in Russland ins Gefängnis einfährst, weil du dich aufführst in der Stadt, wie auch immer. Dann kommst du nicht mehr so schnell raus. Das ist nicht EU, da glaube ich, das ist wirklich kein Zuckerschlecken für die.
Also das würde quasi bedeuten, die bittere Pointe ist, dass wir auf die Willkür der russischen Polizei ein bisschen hoffen müssen und auf die eigentlich auch nicht ganz coolen Methoden der russischen Polizei, um das Hooligan-Problem bei der WM in den Griff zu kriegen.
Seitenwechsel. Der Zwischenstand. Zwischenfälle rechter Hooligans bei Länderspielen haben bis in die 80er Jahre eine lange Tradition. Im Vorfeld der WM 2006 hat der DFB mehr gegen das Problem unternommen, zum Beispiel in der Präventionsarbeit. Was er noch tun könnte, um Vorfälle wie in Prag zu verhindern? Vielleicht solche Spiele in Zukunft abbrechen oder mehr in die eigene Fanarbeit investieren. Fest steht, dass die versandeten Ermittlungen ein fatales Signal vor der WM 2018 senden. Rechte Hooligans fühlen sich straffrei. Einige von ihnen haben schon angekündigt, zur WM in Russland anreisen zu wollen.
Nach Ostern wollte sich der DFB bei euch melden. Ostern ist jetzt vorbei. Bisher hat sich der DFB immer noch nicht gemeldet. Was ist denn die erste Frage, die ihr dem DFB nach so vielen Wochen stellen wollt?
Können Sie eigentlich noch in den Spiegel gucken?
Ja, oder einfach, wieso ist es so schwer, das Problem in den Griff zu bekommen? Und was haben Sie dagegen unternommen in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten? Das ärgert mich so, weil, also wir haben auch viele YouTube-Kommentare von dem Film, der wurde ja zum Glück oft angeguckt, ne? Und viele sagen auch, ja, was soll denn der DFB bitte machen oder DFB-Fußballmafia, der DFB macht nichts, sind so die Hälfte der Kommentare gehen in die Richtung. Und wir hätten ja wahnsinnig gerne mit dem DFB konstruktiv darüber gesprochen, wir haben nur gar nicht die Möglichkeit dazu gekriegt, die das zu fragen. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, wir wollen ja, sind gar nicht darauf hinaus gewesen, immer die ganze Zeit nur DFB-Bashing zu betreiben, aber der DFB hat diese Möglichkeit gar nicht wahrgenommen, mit uns da überhaupt darüber zu diskutieren, das finde ich halt echt.
Kacke. Also es hat euch tatsächlich gewundert, ihr habt nicht damit gerechnet, dass die einfach die Tür zumachen und blocken.
Also sagen wir mal so, der DFB muss eine Meinung und eine Haltung zu Rechtsradikalismus haben und du musst dich darum kümmern, dass deine Spieler mit Migrationshintergrund vor Anfeindungen geschützt werden. Das ist nichts, was der DFB macht, das ist, was jeder Arbeitgeber machen muss, das vor Diskriminierung geschützt zu werden. Ja? Das ist Aufgabe des Arbeitgebers. So. Und das macht der DFB nicht. Und das wundert mich total. Klar hätte ich erwartet, das ist das Normalste der Welt, dass sich ein Multiunternehmen wie der DFB, der auf sein Image bedacht ist, hinstellt und sagt, okay, die Journalisten Sami und Niklas haben rausgefunden, Prag bleibt straffrei. Das ist super ätzend für uns. Wir haben uns da mehr erwartet. Wir wissen auch nicht genau, also man kann da wirklich ehrlich drauf antworten. Wir wissen auch nicht genau, was wir jetzt machen sollen, aber wir versuchen so und so und so und so. Und dass das nicht kommt, das verwundert mich total bei so einem großen Unternehmen. Du kannst ja auch nicht zu Siemens hingehen und sagen, okay, ein Mitarbeiter ist beschimpft worden. Ja, geht uns nichts an, der Kollege ist gerade 4 Wochen nicht da. Das lässt dir kein Unternehmen vergleichbarer Größe so durchgehen.
Wir sind Vielfalt, lieber DFB, wenn du diesen Podcast jetzt hörst. Nochmal, meine Kollegen wollten euch nichts Böses. Wir waren wirklich einfach gespannt, was ihr zu unternehmen gedenkt. Jetzt meldet euch in Gottes Namen. Das war er fast, die 6. Ausgabe des Sportpodcasts Seitenwechsel. Wir versprechen hoch und heilig, dass wir bei der 7. Ausgabe wieder über vielleicht ein bisschen leicht angenehmere Themen als über Rechtsradikalismus im Fußball und im Sport reden müssen. Aber dazu müsste sich der DFB auch demnächst melden. Wir haben jetzt noch unsere kleine Rubrik vorbereitet, Niklas, die du immer so schön anmoderierst.
Ja, unsere Nachspielzeit, wo man immer nur mit Ja oder Nein antworten darf oder mit ganz kurzen Antworten. Wo ich mich jetzt freue, erstmals an der Nachspielzeit auch nicht nur als Fragender teilnehmen zu dürfen.
Du darfst überhaupt keine Frage stellen.
Okay. Ja, dann als Antwortender teilnehmen zu dürfen, ja.
Seitenwechsel. Die Nachspielzeit.
Wann wird sich der DFB bei euch erstmals und verlässlich melden?
Wenn das Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft verloren geht.
Welche Bilder deutscher Fans werden wir aus Russland zu sehen bekommen?
Ich glaube, keine Jubelnden bei einem WM-Endspiel und ich glaube vor allem auch ein paar Randalierende in den russischen Städten.
Soll Manuel Neuer mit?
Der soll mit, damit Mohamed Salah aus Ägypten ihm 3 Kisten im Viertelfinale einschenkt.
Ist dieses Viertelfinale möglich?
Erstmals seit 4 Jahren sammle ich kein Panini mehr, deswegen kann ich das nicht beantworten, sonst hätte ich dir die Gruppen und die Konstellation runterbeten können. Aber ich würde mal sagen, theoretisch ja.
Aber genau, wichtig ist, Neuer fährt mit, damit mein ägyptischer Stürmer Mohamed Salah ihm 3 Kisten reinmacht.
Welcher Stürmer soll denn in dein nicht gekauftes Panini-Bild geklebt werden? Stindl, Wagner oder Gomez? Oder keiner von den dreien?
Also ich habe diese Kicker-Abstimmung gemacht, welche 23 Spieler man mitnehmen soll. Ist übrigens schwer, kurz zu antworten, in der Nachspielzeit fällt mir auf. Von denen würde ich sagen Gomez, aber wenn einer mit muss, dann Gomez, sonst keiner.
Wann ist für die Deutschen Schluss in Russland?
Halbfinale gegen Frankreich.
Viertelfinale gegen Ägypten.
Das war's.
Ja, war mal was ganz anderes heute, ne? Also natürlich für mich sowieso, aber jetzt haben wir mal komplett über so eine Recherche gesprochen. Ich hoffe, man konnte folgen.
Oder war das? Wenn nicht, kann man auch quasi zeitgleich den Film noch mit angucken.
Auf YouTube, da findet man ihn, wenn man Sport Insight eingibt oder Hooligans DFB, Länderspiel Prag, gibt es eigentlich alle möglichen Keywords und dann freuen wir uns über Feedback zu diesem Podcast und zum Film.
Genau, erst den Film angucken gerne und dann unseren Podcast abonnieren, entweder auf brsport.de oder bei iTunes oder bei Spotify. Und falls eure Befürchtung, dass man eurer Recherche nicht folgen konnte, wahr sein sollte, dann liegt es nicht an euch, sondern an mir. Ich habe die Fragen gestellt.
Ja, und dann, naja, nee, die werden bestimmt nicht wahr.
Michi Bartle und Niklas Schenk sagen tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Sami, dass du unser Gast sein konntest.
Danke fürs Einladen.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.